So, guten Abend. Ich darf euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zur Bibelstunde heute am Mittwoch. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam noch beten, bevor wir uns Zeit nehmen, um in Gottes Wort zu schauen. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir uns jetzt hier Zeit nehmen dürfen, um dir in deinem Wort zu begegnen und dass du durch diese Verse, durch diese Worte, die du inspiriert hast, selber zu uns sprichst, zu unserem Herzen, zu unserem Verstand. Und ich bitte dich, Herr, dass du, indem wir nochmal neu einen Blick aufs Evangelium werfen, dass das uns Kraft gibt, dass das uns zur Freude wird, zur Gewissheit, zur Hoffnung. Und das alles eben, damit wir dich anbeten, damit wir dich ehren und in dir die vollkommene Zufriedenheit finden, die du uns versprichst. Und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns in deine Wahrheit leiten möchtest und uns prägen möchtest. Amen. Ich möchte mit etwas Persönlicherem starten. Und zwar findet man manchmal in der Bibel, wenn man sie liest, wenn man sie studiert, so wie jeder andere Christ, findet man manchmal Wahrheiten in der Schrift, die man entdeckt, die man von ganzem Herzen glaubt, nach denen man leben möchte, von denen man überzeugt ist, aber wenn man ehrlich ist, sich eingestehen muss, dass man in einem Lernprozess steht, sie auch anzuwenden. Und vor allem in diesen Bereichen, wenn es darum geht, wie der Glaube an Christus unser Leben prägen sollte, welche Frucht in unserem Leben durch die Beziehung zu Jesus hervorkommen sollte. Wir können sehr, sehr viel über die Liebe Gottes in Jesus Christus in der Schrift lesen und entdecken. Und wir werden beim Studium über die Liebe Gottes, wenn wir zum Beispiel lesen, wie Christus seine Braut geliebt hat, werden wir auf Verse stoßen, die uns dazu auffordern, unsere Frauen genauso zu lieben, als Beispiel. Jetzt glauben wir diese Wahrheit, sind 100% überzeugt davon und sagen, das ist so, erstens die Liebe Jesu zu mir als Teil seiner Gemeinde ist mein Fels, mein Anker und ich will danach leben. Aber wenn ihr die ganze Woche an unserem Wohnzimmerfenster steht und reinguckt, werdet ihr nicht immer sehen, was ich glaube. Es ist einfach so, weil wir begnadigte Sünder sind, die unsere Rechtfertigung allein in Jesus finden, nicht in unseren Taten, aber eben in einem Lernprozess stehen, sie anzuwenden. Und so ist es bei ganz, ganz vielen anderen Themen. Bei dem Thema von Geduld, wir können beim Thema vom Gebet, wir können immer wieder neu die Verheißung uns anschauen, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten, dass Jesus Christus, dass wir aber immer frei zu Christus kommen dürfen und er unsere Gebete erhört und betet von euch jeder 2 Stunden am Tag. Vielleicht manchmal, manchmal aber auch nicht. Verbringt ihr alle Zeit in dieser Verbindung zu Jesus? Manchmal schon, manchmal nicht. Also wir glauben und wir bekennen Wahrheiten. Wir stehen aber in einem Lernprozess, sie auszuleben. Und bei diesem heutigen Thema, ich will es noch nicht verraten, wird es genauso sein. Und auch ich selber darf ehrlich eingestehen zu sagen, ja, ich glaube das von ganzem Herzen und ich sehne mich danach, das auszuleben und zu erleben, aber ich weiß, dass ich ein Mensch in Fleisch und Blut bin, der an einigen Tagen daran scheitert, aber immer wieder neu seinen Blick auf Christus richtet. Und deswegen können wir so froh sein, vor allem wenn es eben um die Aufforderung an uns Christen geht. Und ich rede jetzt nicht vom Gesetz, sondern den Aufforderungen, die wir im Neuen Bund genauso finden, mit der Gewissheit daran zu gehen, dass das alles unter der vergebenden und verändernden Gnade Gottes steht. Nur weil wir von Ansprüchen lesen und sie nicht immer einhalten, können wir wissen, Gott hat uns alles vergeben. Wenn wir von Ansprüchen lesen, von Anforderungen, dürfen wir wissen, nicht wir sind die Starken, die Helden, sondern Gott durch seinen Heiligen Geist muss uns eben befähigen, diese Dinge auszuleben. Wenn wir in der Bibel von Aufforderungen, von Ansprüchen lesen, die Gott an unser Leben stellt, dann finden wir, dass dieses Thema sich auf uns Menschen als Ganzes bezieht. Ich gebe euch ein Beispiel, also mit allem, was wir sind und haben. Als Beispiel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Ich habe eine Aufzählung gemacht, wo wir Menschen als komplett mit allem, was wir sind und haben, auf was ausgerichtet sein sollten, darauf Gott zu lieben. Und dazu gehört auch folgender Punkt. unsere Emotionen und Gefühle. Unsere Emotionen und unsere Gefühle sollten in der Liebe zu Gott permanent unsere Freude in ihm finden, unsere Erfüllung in ihm finden, unsere Kraft in ihm finden, unsere Sehnsucht danach haben, ihm zu gehorchen. In unseren Emotionen und unseren Gefühlen sollte deutlich werden, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Noch einmal zu dem, was ich vorhin erwähnt habe. Ist es immer so? Nein. Es ist theoretisch möglich. Gott hat uns in Christus alles geschenkt, damit wir Gott verherrlichen können, damit wir unsere größte Freude permanent an Gott haben. Jede Sünde, die wir begehen, hat ihre Wurzel unter anderem darin, dass unsere größte Freude nicht Gott, sondern etwas anderes ist. Wir sind Sünder, wir versagen. Wir brauchen Gottes Gnade. Ich will euch ein paar andere Beispiele geben, zum Beispiel Stolz. Wir Menschen sind stolz auf etwas, auch als Christen, wo eigentlich, wenn wir es genau nehmen, Demut angebracht wäre. Weil Gott uns die Fähigkeiten gegeben hat, überhaupt irgendetwas zu tun. Wir sind zum Beispiel als Christen sorgenvoll, wo wir ganz genau wissen, dass wir einem souveränen Herrn vertrauen dürften. Und trotzdem sind wir manchmal sorgenvoll. Wir sind aufgewühlt, wo wir in Jesus Frieden haben könnten. Oder wir sind zornig, aber nicht über die Dinge, die Gott hasst, sondern weil unser eigener Wille nicht geschieht. All diese Dinge sind Emotionen. Das sind Gefühle, die in unserem Herzen hervorkommen und die sich, vor allem bei sehr fehlender Selbstbeherrschung, sehr drastisch nach außen zeigen und in Taten sichtbar werden können. Wir können es fortsetzen. Wir sind abgeneigt, wo wir liebevoll sein könnten, traurig oder bekümmert, wo wir uns eigentlich freuen sollten. Und eben dieser Aspekt in der Vorbereitung auf diese Predigt, diese Bibelstunde und mit dem Thema, mit dem Buch, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, hat mich eben dieser Aspekt nochmal bewegt und eigentlich quasi Gottes Gnade so groß gemacht. Gott hat uns auch unsere sündigen Gefühle vergeben. Gott hat uns vergeben, dass wir uns als Christen nicht immer so fühlen, wie wir uns fühlen könnten und fühlen sollten. Das hat Gott uns verziehen, dass wir unsere größte Freude nicht immer in ihm haben. Seine Vergebung erstreckt sich auf alle Bereiche. Und gleichzeitig bedeutet, Christus ähnlicher zu werden, diesen Veränderungsprozess, in den Gott uns jetzt reinnimmt, bedeutet auch was? Nicht nur, dass wir so denken wie Jesus, nicht nur, dass wir so handeln, so reden wie Jesus, sondern, dass unsere Emotionen anfangen, das Herz Christi wiederzuspiegeln. Sanftmütig zu sein, wo Christus sanftmütig war. Mit den Trauernden zu trauen, wo Christus getraut hat, ermutigen, wo Christus ermutigt hat und vielleicht auch manchmal zornig zu sein, wo Christus zornig gewesen ist. Jesus ähnlich zu werden, in sein Ebenbild verwandelt zu werden, erstreckt sich genauso auf alle Aspekte, die uns als Menschen ausmachen. Und das ist schon mal eine schöne Hoffnung. Im Himmel wird es keine unangebrachten Gefühle mehr geben. Erstens keine negativen Gefühle mehr. Und zweitens, nur Gefühle, die das Herz Christi widerspiegeln werden. Es wird ein wundervoller Ort werden. Jetzt zur Zuschneidung, also es war quasi die Vorrede allgemein über die Gefühle. Wir wollen heute über eine ganz bestimmte Emotion nachdenken, anhand von einem biblischen Buch, und zwar über die Emotion der Freude. Jeder einzelne Mensch ist letztendlich auf der Suche nach Freude und nach Zufriedenheit, nach einem glücklichen und gutem Leben. Und du kannst dir vielleicht selber mal die Frage stellen, was muss in deinem Leben vorhanden sein, damit du sagen kannst, ich bin glücklich. So wie mein Leben jetzt, wenn es so läuft, dann freue ich mich. Du könntest runterbrechen, wie muss dein Jahr, wie muss 2023 weitergehen, dass du irgendwann zurückblickst und sagst, das war ein gutes Jahr. Ich freue mich, wenn ich auf das Jahr zurückschaue. Noch genauer, wie muss deine Woche aussehen, dein Tag? Was brauchst du, um dich zu freuen? Welcher Beziehungsstatus, welche Noten, welcher berufliche Erfolg, welche Gesundheit, finanziellen Mittel und so weiter und so fort. Alles Dinge, die Freude schenken können, die aber auch zum falschen höchsten Gut erklärt werden können. Was brauchst du, damit du sagen kannst, mein Leben ist lebenswert, so kann ich glücklich und zufrieden sein? Auf dieser Welt erleben wir als Menschen und als Kinder Gottes nicht nur die Sehnsucht nach Freude und damit eigentlich mit einer Zufriedenheit, sondern, und Gott sei Dank, wir erleben auch Freude. Wir erleben Dinge, Lebensumstände, Situationen, wo wir sagen, das ist schön, wir freuen uns, das genießen wir, wir können darin zufrieden sein. Aber wir erleben auch als Kinder Gottes und als jeder Mensch in dieser Schöpfung den Verlust von Freude und Frieden, weil irdische Sachen der Vergänglichkeit unterworfen sind. Und wir werden jetzt gemeinsam in ein biblisches Buch gehen, das Gott geschrieben hat, um uns an eine ganz entscheidende Wahrheit zu erinnern für das Leben in einer irdischen Schöpfung, das von Freude und Leid geprägt ist. Und zwar in den Philipperbrief. Die meisten von euch haben es sich schon gedacht. Wir wollen heute gemeinsam einen Überblick über dieses Buch ich möchte mit euch einen Überblick über dieses Buch machen, aber nicht chronologisch, wie man einen Überblick machen kann. Also man schaut, was steht in Kapitel 1, was steht in Kapitel 2, 3 und 4 und so weiter, was ist der Anfang, der Ausgang und so weiter. Sondern wir wollen heute thematisch durch dieses Buch gehen, anhand dieser Frage oder diesem Thema, dass die Zusammenfassung dieses Buches folgendermaßen lautet. Das Thema von Philipperbrief ist, dass die wahre, ewige Freude und damit auch die Kraft für ein Leben zur Ehre Gottes allein in Jesus zu finden ist. Das ist das Thema vom Philipperbrief. Die wahre Freude, aus der die Stärke und die Kraft kommt, Gott zu ehren, gibt es allein in einer Person, Jesus Christus. Und bevor wir in die einzelnen Verse für heute Abend hineinschauen, möchte ich uns einmal kurz daran erinnern, an den Kontext, aus dem dieser Brief heraus geschrieben ist und von wem dieser Brief geschrieben ist. Da gibt es ein paar Aspekte, die diese Botschaft von diesem Brief unterstreichen, wenn wir uns daran erinnern. Deswegen machen wir das. Der Brief wurde von Gott inspiriert durch den Apostel Paulus geschrieben. Und Paulus erlebte, bevor er zum Glauben an Jesus gekommen ist, folgende Situation. Sein Leben als religiöser Mensch, als Teil einer religiösen Elitegruppe, war von Macht, von Anerkennung und einem besonderen Status geprägt, den er innerhalb des Judentums hatte. Paulus hatte so ein Ansehen und so einen Status, eine Macht, dass er selber sogar in der Verfolgung der Jünger Christi diesen Status ausnutzen konnte, um anderen Menschen, die etwas glaubten, von dem er nicht überzeugt war, Leid zuzufügen und das Leben schwer zu machen. Das war Paulus. Er erlebte Macht, Anerkennung und Status. Jesus Christus hat ganz andere Pläne mit ihm, und als er sein Leben komplett verändert und ihn zum Apostel beruft, macht er ihn zum Apostel und einem seiner eifrigsten Diener. Und dieser Dienst für Jesus war jetzt nicht in erster Linie von Macht, Anerkennung und einem besonderen Status geprägt. Er hat ganze Briefe geschrieben, wo er deutlich machen sollte, ey Leute, übrigens, ich habe euch frei das Evangelium gebracht, ihr könnt mich frei lieben, ihr dürft dankbar sein für das, was ich gemacht habe. Selbst andere Christen, selbst andere Gemeinden lehnten teilweise Paulus in seiner Rolle als Apostel ab. Also er erlebte einen grundsätzlichen Kontrast zu dem, was er davor hatte, als er Jesus nicht kannte, nicht als Herrn und Gott kannte. Von dieser Position der Macht ging es für ihn in Leid und Schwierigkeiten, und das auf allen Ebenen. Körperlich, er wurde ausgepeitscht, er wurde ins Gefängnis geworfen, er wurde die Freiheit genommen. Genauso aber auch psychisch in den Sorgen, die ihm durch Irrlehrer, durch falsche Prediger aus nicht guten Motiven und generell die Sorgen, die er für die Gemeinde hatte, davon war quasi sein Leben geprägt. Und ihr habt es in der Einleitung schon gehört, der Philipperbrief ist der Brief der Freude, aber ich will eine wichtige Anmerkung machen. Dieser Brief, der Nährboden, auf dem sich die Freude in dem Brief entfaltet, ist das Thema Leid und Schwierigkeiten. Wenn wir den Philipperbrief durchgehen, finden wir 13 Mal die Erwähnung von diesem Begriff Freude oder dass sich jemand freut. 13 Mal wird das thematisiert, und nach meiner Zählung finden wir 12 Erwähnungen, sowohl in Versen als auch Abschnitten, wo letztendlich Schwierigkeiten beschrieben werden, wo Streit beschrieben wird, wo Sünde beschrieben wird, wo Verirrlehrer beschrieben werden oder körperliches Leid, das Paulus und auch seine Mitdiener wie Timotheus oder Epaphroditus, die beide teilweise sterbenskrank geworden sind, im Dienst für Jesus. Das ist der Nährboden oder diese Lebenssituationen, die Paulus immer wieder erwähnt, in denen er aber gleichzeitig eine Freude beschreibt und zu einer Freude aufruft. Und das ist was Besonderes, weil, ich habe vorhin erwähnt, eine irdische Freude ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wenn du riesige Freude daran hast, Sport zu machen und gesund zu sein, weißt du, was du brauchst, damit diese Freude dir genommen wird? Eine Grippe. Oder eine Temperatur, die 2 Grad höher ist als sonst. 2 Grad. Und dann war es mit dieser Freude. Für eine Zeit. Wie viel kostbarer ist eine Freude, die man geschenkt bekommen und erleben darf, wo man sogar auf seine Hinrichtung zugehen kann und trotzdem davon sagen kann, dass man alles hat, was man braucht und in Christus zufrieden ist. Auf diesem Hintergrund von Leid und Schwierigkeiten wird umso schöner und größer, wird es deutlich, was wir eigentlich in Jesus Christus haben. Und dieses Erleben der Freude beschreibt Paulus an mehreren Stellen im Brief. Als erstes Beispiel Philipper Kapitel 1, Vers 3 und 4. Dort schreibt er: Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Das ist die erste Erwähnung von diesem Begriff. Das heißt, Paulus sagt: Wisst ihr übrigens, wo sich meine Freude zeigt, wenn ich bete? Gebet ist für ihn keine religiöse Übung, keine religiöse Pflicht, kein, okay, ich komme jetzt zu Gott und mal gucken, ob er mir überhaupt zuhört und irgendwie darauf reagiert, was ich jetzt mit ihm bespreche. Paulus sagt, wenn ich bete, freue ich mich. Wir werden nachher anschauen, worin diese Freude, an was diese Freude im Gebet geknüpft ist. Das ist die erste Erwähnung. Die zweite Erwähnung auch in Kapitel 1, er beschreibt ab Vers 12 seine schwierigen Umstände, die Gott aber zur Förderung des Evangeliums gebraucht hat. Und er beschreibt, dass einige Menschen Christus aus Neid und Streit predigen, also aus egoistischen, eigentlich nicht guten, falschen Motiven. Aber was sagt Paulus in Vers 18 dazu? Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Die Freude, die Paulus geschenkt bekommen hatte, hatte sogar Bestand in äußerlich schwierigen Umständen mit seinen Mitmenschen. So würde ich das jetzt mal pauschal zusammenfassen. Sogar, es waren Menschen, ich denke mal, wenn sie Christus gepredigt haben, haben sie sich als Christen ausgegeben, waren Teil in der Gemeinde, waren Mitdiener, aber Paulus hat festgestellt, eigentlich, wenn ich mir das genauer anschaue, ich weiß nicht, ob das so ganz koscher ist, was der da fabriziert. Ich weiß nicht, ob das so dem Ganzen entspricht, wie das eigentlich sein sollte. Aber wisst ihr was? Naja, die arbeiten trotzdem, Gott gebraucht selbst diese falschen Motive dafür, dass Christus verkündigt wird, und diese Umstände können mir meine Freude nicht rauben. Die nächste Stelle, Philipper 2, Vers 17 und 18, da wird es meiner Meinung nach noch krasser, wie diese Freude, was für eine Auswirkung diese Freude hatte. Er schreibt: Aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Was schreibt Paulus hier? Er beschreibt, dass sein eigenes Leben als Trankopfer dargebracht wird. Das ist letztendlich aus der geistlichen Perspektive eine Formulierung für die Hinrichtung, die er in seinem Dienst eventuell zu erwarten hatte. Was kann er in diesem Blick auf seine Hinrichtung trotzdem sagen? Ich freue mich. Und übrigens, ihr dürft euch mit mir freuen. Dass ich, Paulus, der Apostel, leide und eventuell für das Evangelium sterbe, selbst das muss für euch, die ihr das mitbekommt, kein Grund sein, keine Freude mehr zu haben. Die nächste Stelle, Philipper Kapitel 4, Vers 4. Seine Aufforderung, dort heißt es: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ein Wort ist hier entscheidend, das fasst alles zusammen, alle Lebensumstände, die wir erleben können. Er sagt, freut euch alle Zeit. Das heißt, egal, ob ihr durch gute oder schwere Zeiten geht, freut euch. Dazu fordert er sie auf. Und später, in Vers 11 bis 13 schreibt er, Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Hier wird dieses freut euch alle Zeit, nimmt er sein eigenes Leben und sagt, übrigens, was bedeutet dieses alle Zeit? Dass ich erlebt habe, erniedrigt zu sein, Verachtung zu erleben, als auch Überfluss zu haben. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein. Ich weiß auch, wie es ist, zu hungern, Überfluss und Mangel. Alle verschiedenen Phasen, die wir in unserem Leben auf dieser Erde erleben können. Aber was sagt er? Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Das heißt, darin trotzdem zufrieden zu sein. Was brachte Paulus dazu? Ich habe bestimmte Anmerkungen zu diesen Versen, vor allem am Ende, nicht gemacht aus dem Grund, weil ich jetzt den Blick darauf richten möchte. Paulus ist nicht der Held, der halt selber so stark war, sich selbst im Gefängnis zu freuen, während andere frei hatten. Das ist nicht die Botschaft der Schrift. Paulus war ein Empfangender, der erlebt hat und geschenkt bekommen hat, was auch wir geschenkt haben können. Paulus war ein Sünder, wie du und ich, auch wenn er eine besondere Berufung als Apostel und Begabung als Diener bekommen hat. Was ist es, was ihn zur Freude gebracht hat? Denn letztendlich, ich habe vorhin gesagt, wir sehen uns nach Freude. Wenn ich mir diese Stellen hier anschaue, dann ist es definitiv keine Stelle in der Schrift, wo ich sage, das sehe ich nicht so. Ich will traurig sein alle Zeit. So, da stimme ich von ganzem Herzen zu. Da sage ich von ganzem Herzen, das will ich auch erleben. Ich will, dass diese Wahrheit in meinem Leben auch deutlich wird. Ich will auch diese größte, kostbarste Freude bekommen, die, wenn es um das Thema des Todes geht, nicht auf ihr Ende schaut, sondern auf ihr Highlight. Das werden wir nachher in dem Philipperbrief noch sehen. Nimm jeglichen Genuss, jegliche Freude auf dieser Welt. Spätestens mit dem Tod ist er vorbei. Spätestens. Und wenn du dein ganzes Leben lang Millionär gewesen bist und dieses Geld dir für schöne Dinge reichen konnte, irgendwann ist es vorbei und du nimmst dieses Geld nicht mit ins Grab. Paulus sagt, er hat eine Freude, die sogar vorhanden ist und sich sogar noch steigern wird, wenn er stirbt. Das ist die ultimative Freude, nach der auch ich mich sehne. Und ich stelle mir die Frage, und es lohnt sich zu fragen, wo ist sie zu finden? Was kann uns hier geschenkt werden? Ich möchte an dieser Stelle, nachdem wir uns angeschaut haben, dieses Erleben der Freude von Paulus angeschaut haben, eine Definition von christlicher Freude machen, um ein paar Irrtümer auszuräumen, weil, ich sag mal, davon kann schnell das Wohlstandsevangelium kommen, im Sinne von, okay, ein Christus schenkt Gott dir Freude, also warum bist du traurig, glaubst du nicht, bist du kein Christ, was ist los mit dir, warum erlebst du Schwierigkeiten? Ich will ein paar Anmerkungen machen. Erstens, was ist christliche Freude nicht? Wenn wir von christlicher Freude sprechen, die wir empfangen dürfen, die Paulus erlebt hat, was ist sie nicht? Es ist nicht die Abwesenheit oder Unempfänglichkeit von Trauer und Leid. Das ist nicht christliche Freude. Es geht nicht um einen Zustand der Zufriedenheit, in dem uns alles andere egal ist. So, unser Kind wird gerade vom Auto angefahren und wir lachen immer noch. Das ist ein überspitztes Beispiel, aber ja, hey, in Christus habe ich doch meine Freude. Christliche Freude ist nicht die Unempfänglichkeit oder die Abwesenheit von Trauer. Es geht auch nicht eben um einen positiven emotionalen Zustand, wo nichts anderes mehr an uns herankommen kann, wo wir nicht trauern dürfen, wo wir nicht verletzt oder enttäuscht sein dürfen oder wo nicht Raum für berechtigte Wut ist. Das ist nicht christliche Freude. Also keine Emotion, die all diese Gefühle verdrängt und ausklammert. Das ist ein Trost. Wenn du diese Dinge erlebst, heißt es nicht gleich, dass bei dir etwas falsch ist. In deinem geistlichen Leben, in deinem Glauben oder als Mensch. Wir finden in der Schrift eben auch im Leben von Paulus Schwachheit, Ängste und Sorgen. Er schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 6,10: Wir sind traurige, aber alle Zeit uns Freund. Hier haben wir dieses alle Zeit, aber es wird mit etwas verknüpft. Er sagt, ich als Christ, als Kind Gottes, erleben Folgendes. Wir trauern und wir freuen uns trotzdem alle Zeit. Das heißt, was lernen wir daraus? Christliche Freude ist eine Freude, die auch dann vorhanden ist, wenn Trauer in unser Leben kommt. Das heißt, es geht hier um eine zusätzliche Emotion, die der Heilige Geist in uns bewirken kann und tut. Jesus selbst, der glücklichste Mensch war, der je gelebt hat, weil er Gott ist, erlebte, dass er weinte, als Lazarus gestorben ist und er die Trauer der Menschen sah. Weinte Jesus. Ja, du bist der, in dem wir uns freuen sollen und du weinst jetzt. Jesus wurde wütend, als er im Tempel die Leute, die die Sachen verkauften, ausgetrieben hat. Jesus empfing im Garten Gethsemane sogar Angst als Emotion. Und das war keine Sünde, sondern berechtigt. Es ist generell eine hilfreiche Anmerkung an dieser Stelle, dass das Thema Gefühle ist eine krass komplizierte Welt. Nicht nur sie zu erleben, sondern auch darüber nachzudenken. Einfach als Anmerkung, Gefühle sind nicht schwarz-weiß. Wir erleben nie nur eine Emotion. Während ich hier stehe, vermisse ich meine Familie, weil die beim Hochzeitsaufbau hilft. Bin ein bisschen aufgeregt, hier vor euch zu sprechen. Freue mich nachher auf eine Aktion mit Freundin. Also allein schon drei Emotionen. Sehnsucht, Nervosität und Vorfreude. Habe ich alles gleichzeitig in diesem Moment. Ihr auch. Gefühle sind nicht schwarz-weiß. Es geht also bei christlicher Freude darum, dass in dem, was wir erleben, auch eine Freude vorhanden ist. Ich möchte euch einmal eine Definition vorlesen von einem christlichen Autor, der hat Folgendes dazu geschrieben. Freude bedeutet, einen Schatz zu besitzen, sich seines Wertes bewusst zu sein und über die Schönheit und Bedeutung des Schatzes nachzudenken, bis unser Herz ruhig wird und ganz von der Freude darüber erfüllt ist. Das hat der Autor Timothy Keller geschrieben. Das heißt, er sagt, Freude, was ist Freude? Es geht darum, einen Schatz zu haben, etwas, was uns kostbar ist. Wir werden sehen, dass es in christlicher Freude darum geht, eine Person zu kennen, also einen Schatz zu haben. Und wenn ich über diesen Schatz nachdenke, in unserem Fall über Gottes Versprechen, über seine Verheißung, über das, was er ist und getan hat, ich denke darüber nach und dadurch bringe ich mein Herz oder wird mein Herz ruhig, fasst neuen Mut und befähigt mich zu sagen, es ist in Ordnung, so wie es ist, solange ich dich habe. Solange dieser Schatz in meinem Leben ist, so wie dieser Schatz ist, ist es in Ordnung, was drumherum passiert, weil diese wichtigste Sache vorhanden ist und mir nicht genommen werden kann, inmitten von Schwierigkeiten. John Piper hat zu Freude Folgendes geschrieben. Christliche Freude ist ein gutes Gefühl oder eine positive Emotion in unserer Seele, in unserem Herzen, das durch den Heiligen Geist hervorgerufen wird, während er uns dazu befähigt, die Schönheit Jesu Christi in seinem Wort und in seiner Welt zu sehen. Wir haben hier wieder, es ist eine positive Emotion, Freude, Zufriedenheit, Mut, den man fasst, wir können das damit füllen, die aber nicht von uns selbst produziert wird, sondern, die Frucht des Geistes ist unter anderem Freude, die in uns hervorgerufen wird, wenn wir etwas Bestimmtes tun und der Geist uns zu etwas Bestimmtem befähigt, nämlich über unseren Schatz, über Jesus Christus nachzudenken und immer mehr über diesen Wert bewusst zu sein. Das ist christliche Freude. Ich denke, für mich waren es zwei hilfreiche Emotionen. Das heißt, dieser Schatz, diese Grundlage dieser Freude ist letztendlich eine Person, Jesus selbst. Die Grundlage unserer Freude ist nicht einfach nur irgendein hirnloser Aufruf zu sagen, jetzt sei einfach glücklich. Das ist nicht so. Was sagt Paulus in Kapitel 3, Vers 1? Im Übrigen, meine Brüder, freut euch. Punkt. Seid doch einfach glücklich. Bitte. Er sagt, freut euch im Herrn. Das heißt, Das hier, das ist dieser Schatz. Der Herr selbst, Jesus Christus, ist unser Grund. Das, was er ist und was wir in ihm haben, ist unser Grund, unsere Grundlage für Freude. Genauso ist es später eben angemerkt, dass er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Oder wo wir es gelesen haben, dass er auch mit Mangel zurechtgekommen ist, hat er geschrieben, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut. Das heißt, Paulus macht immer wieder deutlich, seine Freude ist an welche Tatsache geknüpft? Im Herrn zu sein, Jesus zu kennen, die Beziehung zu ihm als Herrn, als Retter und Erlösung zu haben. Das ist die Grundlage christlicher Freude. Unsere Emotionen, unsere Gefühlswelt ist nicht nur schwarz-weiß, sondern vieles läuft gleichzeitig ab. Genauso ist im Normalfall, unser Körper kann sehr verrückt spielen, aber im Normalfall ist unsere Emotion, unser Gefühl immer an Wahrheit, an eine Botschaft geknüpft. Wenn ihr mir jetzt sagen würdet, Lukas, sei so erschrocken, dass du dich fürchtest und zitterst, dann passiert nichts. Wenn jetzt hier aber jemand mit einer Knarre reinkommt, dann muss ich mir nicht sagen, ich glaube, jetzt wäre Furcht angebracht. Das wird automatisch passieren. Warum? Wegen der Wahrheit, wegen der Botschaft, die ich wahrnehme. Und es wird direkt auf meine Gefühle spiegeln. Wenn ich meine Frau sehe, dann freue ich mich automatisch, einfach weil ich sie liebe. Muss ich mir nicht sagen, du als christlicher Ehemann wäre Freude über deine Ehefrau vielleicht auch mal angebracht. Ich sehe sie und es passiert. Es ist an Wahrheiten, an Tatsachen geknüpft. Und genau das Gleiche ist in unserer Beziehung zu Jesus. Gott sagt und der Heilige Geist macht Folgendes. Er sagt, jetzt schau dir mal an, wer und wie Jesus ist. Jetzt beschäftige dich damit, was sein Charakter ist, was er vollbracht hat, was er versprochen hat zu tun. Und automatisch wird bei einem Kind Gottes dann Freude ins Herz kommen. Automatisch. Du musst sie nicht erzwingen, erarbeiten, es dir wie ein Mantra aufsagen, jetzt freu dich im Herrn. Wenn wir uns bewusst werden im Glauben, was der Zugang zur Freude ist, was wir in Jesus haben, wird diese Emotion entstehen. Nochmal als Anmerkung, wir leben hier auf dieser Welt in einem Körper mit Fleisch und Blut und unsere Emotionen sind in diesem Körper mit Botenstoffen, Hormonen und sonst etwas alles verknüpft und deswegen spielt es manchmal verrückt. Leute können zum Beispiel, wenn sie Traumas haben, in Panik geraten, obwohl gerade nichts los ist. Warum? Weil ihr Körper es ihnen gerade einfach vorspielt, als ob gerade etwas, ein Schicksalsschlag geschehen ist und sie empfinden das nach, obwohl es eigentlich gar nicht passiert. Nochmal als Anmerkung. Es geht hier nicht um Perfektion als Christen, sonst etwas. Wir leben in einer irdischen Schöpfung, wir sind Sünder, aber trotzdem eben dieser Zusammenhang, den ich beschrieben habe. Wenn wir uns mit Jesus Christus, unserem Schatz, beschäftigen, ihm vertrauen, ihm glauben, dann wird der Heilige Geist in uns Freude bewirken. Und diese Grundlage der Freude zieht sich eben auch durch den Philipperbrief. Schaut einmal in Kapitel 1, Vers 21. Ich habe vorhin die Frage gestellt, was denn das Entscheidendste in deinem Leben sein muss, damit du sagen kannst, mein Leben ist lebenswert. 2023 war ein gutes Jahr oder vielleicht kannst du ja sogar sagen, es wird ein gutes Jahr. Je nachdem, welchen Grund du da füllst, schauen wir mal, wie das hier in Vers 21 gefüllt wird. Dort sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Was, sagt Paulus hier, ist die entscheidendste Komponente in seinem Leben? Was ist das Wichtigste, das er braucht, danach, wonach er sich sehnt, das er unbedingt haben muss? Jesus. Er sagt, mein Leben ist Jesus. Das ist alles, was mein Leben ausmacht. Aus ihm kommt meine Kraft, meine Hoffnung, mein Lebenssinn, mein Grund. Es ist Jesus. Und das hat eine Konsequenz, nämlich dass Sterben für mich nicht der Verlust von Freude ist, sondern Gewinn. Wenn ich sterbe, wird diese Freude noch größer, weil ich nicht mehr im Glauben lebe, sondern im Schauen. Und direkt erleben und fühlen und in vollkommener Weise anbeten werde. Kapitel 3, Vers 8. Auch hier wird diese Beziehung zu Jesus beschrieben, die einen Christen letztendlich ausmacht. In Philipper 3, Vers 8, dort heißt es, Ich lese ab Vers 7. Was irgend mir Gewinn war, das ist das ehemalige Suchen nach Freude, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Erkenntnis Christi Jesu wurde hier immer wieder definiert, erst letzten Sonntag. Es geht darum, in der Liebesbeziehung zu Jesus zu sein. Das ist die Erkenntnis Christi Jesu. Und wie, mit welchen, ich meine, es ist ein Adjektiv, wie beschreibt Paulus die Schönheit dieser Beziehung? Er sagt, sie ist vortrefflich. Das ist die höchste Steigerung. Alles übertreffend. Auf dieser Welt gibt es nichts Besseres, nichts Schöneres, das ich erleben, wissen, sehen oder sonst etwas kann, als Jesus zu kennen. Als mit ihm verbunden zu sein und zu wissen, wie sehr er mich liebt. Und genau das Gleiche in Kapitel 4, Vers 13. Er schreibt, nachdem er diese verschiedenen Lebensumstände geschildert hat, er sagt er, alles vermag ich. Warum? In dem, der mich kräftigt. Das heißt, dieser Jesus, diese Beziehung, die er zu ihm hat, das ist die Quelle davon, dass er manche Sachen einfach aushalten kann. Dass er manche Sachen verändern kann. Das ist die Kraftquelle, Gott zu ehren, ihn anzubeten und sich in allen Lebenslagen zu freuen. Er ist es, der ihn kräftigt. Es ist nicht seine eigene Stärke. Und genau das Gleiche eben für uns. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns Freude in ihm schenkt. Wir müssen nicht nur diese Aufforderung lesen, freut euch im Herrn alle Zeit, sondern was dürfen wir machen? Jesus, hilf mir, dass das in meinem Leben Wahrheit wird, durch deinen Heiligen Geist. Schenk mir das. Mach du das, dass ich jede Lebenssituation so durchlebe, dass es dich ehrt. Das ist die Grundlage der Freude. Und jetzt ein weiterer Punkt. Jesus, diese Beziehung, die wir zu Jesus haben, ist eine geistliche Beziehung. Das heißt, wir sehen ihn nicht. Wir sehen nicht sein Wesen. Wenn gute Dinge in unserem passieren, sehen wir auch nicht einen göttlichen Arm. In diesem Sinne, wir lesen von Wahrheiten, auf denen wir rückschließen dürfen. Okay, da ist definitiv der Herr am Werke gewesen, weil normal ist das nicht. Menschlich ist das nicht. Diese Beziehung ist eine geistliche Beziehung, zu der wir den Zugang durch den Glauben haben. Und genau das Gleiche ist es deswegen mit der Freude im Herrn. Die Grundlage der Freude ist die Beziehung zu Jesus. Und der Zugang zu der Freude ist der Glaube an Jesus. Das heißt, ihm zu vertrauen, was er getan hat und versprochen hat zu tun. Und auch das finden wir in Philipper 1, Vers 25 und 26. Diese zwei Verse sind zu einer Art Lebensmotto von mir geworden. Und dort schreibt Paulus Folgendes. In dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus meinethalben überströme durch meine Wiederkunft zu euch. Wie beschreibt Paulus hier seinen Dienst? Er sagt, er hat die Zuversicht, obwohl er weiß, höchstwahrscheinlich oder eventuell wird er hingerichtet, aber doch hatte er, warum auch immer, die Zuversicht, dass er wieder frei kommt und zu den Philippern zurückkehren wird. Und was will er dort tun? Wir finden hier zwei Sachen. Er will sie zum einen im Glauben fördern, das heißt, dass sie im Glauben wachsen, mehr Erkenntnis bekommen, Jesus besser kennenlernen, mehr verstehen und ausleben in der Beziehung zu Jesus. Und was noch? Was geschieht noch im Glauben? Er möchte zu ihrer Förderung und Freude im Glauben beitragen. Das heißt, Freude erleben sie wo? Wenn sie glauben. Wie? Wenn sie glauben. Im Vertrauen auf Jesus, auf die Wahrheiten über ihn, ist der Zugang zu der Freude. Glaube, nach Hebräer 11, ist eine Überzeugung von Tatsachen, die wir nicht sehen. Das heißt, eine Realität, eine Wahrheit, in dieser Schöpfung, in diesem Universum, die von unseren irdischen Augen nicht wahrgenommen werden kann, die aber trotzdem Realität ist, die trotzdem da ist. Und wer glaubt, ist überzeugt davon und sagt, ich vertraue, ich erkenne diese Wahrheit an und ich vertraue darauf. Das bedeutet, Freude im Glauben, Freude geschieht dann, wenn wir genau das machen. Wenn wir diese unsichtbaren Wahrheiten über das Evangelium erkennen, verstehen, daran erinnert werden, erklärt bekommen und darauf unser Vertrauen setzen, dann geschieht letztendlich Freude im Glauben. Und das Gute ist, wir stehen als Kinder Gottes in einem Prozess, genau das zu lernen. Und das ist letztendlich eigentlich der Glaubenskampf. Wir kämpfen um Freude. Warum? Weil wir im Glauben kämpfen. Wir kämpfen darum, diese Wahrheiten jeden Tag bewusst unser Vertrauen darauf zu setzen und dadurch Versuchungen zu überwinden, Schwierigkeiten auszuhalten und Gott in unserem Leben zu ehren. Das ist ein Glaubenskampf. Die Aussage, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wenn meine Frau mir etwas zu essen bringt, dann sehe ich das und dann nehme ich das direkt wahr. Diesen Herrn, der mich kräftigt, sehe ich nicht. Aber ich stehe morgens auf und ich erinnere mich daran und sage, Jesus, du wirst mir alles geben, was ich heute brauche. Du wirst mir alles Nötige geben, um diesen Tag zu überwinden, um diesen Tag zu durchleben, zu deiner Ehre. Das glaube ich. Und daraus geschieht etwas. Nicht, weil ich es sehe. Und letztendlich ist eben dieser Kampf, dass dieser bewusste Blick im Glauben auf die Wahrheiten so leicht betrübt wird und wir davon abgelenkt werden. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. In dem wir hinschauen auf Jesus. Uns immer wieder eben diese Sachen in Erinnerung zu rufen und darauf, ich wiederhole mich, genau, und darauf unser Vertrauen zu setzen. Also nochmal, die Grundlage der Freude ist die Beziehung zu Jesus, ist die Freude im Herrn und durch den Herrn, der uns kräftigt. Und den Zugang zu eben dieser Freude haben wir durch den Glauben an Jesus, der uns geschenkt wurde. Ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, wenn wir darin aufgefordert sind, etwas zu glauben, sind wir dann vor allem Empfangende oder Handelnde? Wie ist die Balance? Versteht ihr, was ich meine? Ist es jetzt vor allem etwas, was wir tun, glauben, 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 glauben? Oder ist Glauben nicht immer etwas von, bitte gib du mir, was ich nicht habe? In der Rettung, in der Überwindung von Sünde, in all diesen Aspekten. Wir sind dazu aufgefordert, einzugestehen, dass wir nicht haben. Und Jesus zu bitten, dass er gibt, was wir brauchen. Und ich habe es schon erwähnt, dass eben diese Emotion der Freude genauer beschrieben an Wahrheiten, an Tatsachen geknüpft ist, die letztendlich dann die Auswirkungen auf unser Herz, auf unser Denken, auf unser Leben haben. Und Paulus schreibt jetzt nicht einfach nur, freut euch im Herrn, sondern der Brief ist jetzt voll davon, zu zeigen, wie ist denn dieser Herr? Was hat denn dieser Herr gemacht? Und was macht er jetzt? Was hat er versprochen zu tun? Was sind die Wahrheiten, die Botschaften, die uns vor Augen gehalten werden und die der Geist gebraucht, damit jetzt eben Freude zur Anbetung Gottes geschieht? Und wenn wir diesen Brief anschauen, gibt es vor allem, man kann es auch anders zusammenfassen, und teilweise hängen die Sachen zusammen, aber es sind vor allem drei Wahrheiten über Gott, die uns jetzt hier immer wieder quer durch den Brief durch vor Augen gemalt werden und die letztendlich Freude in uns bewirken werden. Allein zu diesem, der Philipperbrief ist nicht ganz zum Beispiel so wie der Epheserbrief, dass man sagen kann, erste drei Kapitel Fokus Theorie, letzte drei Kapitel Fokus Praxis. Das kann man bei diesem Brief nicht machen. Der ist halt einfach so, wie er ist. Das ist halt einfach so ein Brief, da kommt dieses Thema, dann kommt es nachher nochmal wieder. Etwas strukturierter als der Johannesbrief, aber trotzdem einfach quasi Wahrheiten, Linien, die sich in der Beschreibung von verschiedenen Situationen hier immer wieder durchziehen. Was ist die erste Wahrheit, die unser Inhalt der Freude ist? Es ist das Evangelium. Die erste Wahrheit, die sich durch den Brief zieht, ist die Gewissheit der Vergebung, der Gnade, der Liebe und Annahme von Gott durch das, was Jesus getan hat. Und das zieht sich mit ganz verschiedenen Aussagen durch den Brief. Als Beispiel die Anrede in Kapitel 1, Vers 1. Er schreibt: Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Dienern. Wie beschreibt er die Adressaten? Als Heilige, obwohl sie streiten, zum Beispiel. Es gibt zwei Personen, wo er ganz extra in dem Brief, voll peinlich eigentlich, wo er extra in dem Brief erwähnt und sagt: Übrigens, ihr zwei, das wäre schön, wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber trotzdem ist seine Bezeichnung in dieser Schwierigkeit, Kampf gegen Sünde, Streit, sagt: Wer sind diese Leute? Sie sind in Christus Heilige, von Gott abgesondert, rein, sauber. Das ist das Evangelium. Er beschreibt weiter in den Versen 5 bis 7 und sagt, das liegt auch, das ist der Grund seiner Freude im Gebet, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er sagt, das Evangelium hören viele und die Verheißung des Evangeliums nehmen viele mit ihren irdischen Ohren auf. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie ihnen jetzt wirklich gelten. Nur die, die Anteil daran haben. Du kannst hören, in Christus kann dir alles vergeben werden. Oder du kannst es erfahren und glauben, sagen, mir ist alles vergeben in Jesus. Das ist Teilnahme am Evangelium. Und er sagt, übrigens, das habt ihr erlebt. Und darüber freue ich mich. Das ist ein Wunder. Das ist nicht normal, Anteil daran zu haben. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, indem ich, Vers 6, darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Er ergänzt es und sagt, diese schöne Sache, Teilnahme am Evangelium, die ist nicht auf euren, in eurer Kraft gewachsen, sondern sie wurde in euch angefangen. Und sie wird deswegen auch nicht von euch, sondern von jemand anders vollendet werden. Das ist das Evangelium. Das ist, löst Freude aus. Ich freue mich, wenn ich das lese und weiß, mein Glaube hängt nicht an meinem Willen, sondern an meinem Herrn. Das freut mich. Auch dann oder eben vor allem dann, wenn wir vielleicht manche Sachen anzweifeln. Es geht weiter in Kapitel 3 als Beispiel. In Vers 9. Da schreibt er, dass er in ihm, in seinem Herrn, in Christus gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Er sagt, ich lebe in der Beziehung zu Jesus nicht auf dieser Tatsache, dass ich meine Gerechtigkeit aufrichten muss, nach dem Gesetz, nach den moralischen Vorschriften Gottes, sondern ich habe sie aus Gott. Ich habe sie von ihm bekommen, durch den Glauben. Das ist das Evangelium. Und das ist der Inhalt, einer der Inhalte zur Freude Gottes. Dieses Evangelium und wie es überhaupt möglich wurde, wird zum Beispiel in Kapitel 2 entfaltet. Wie Jesus Christus bereit war, sich selber in das größte Leid und Not zu stürzen, damit wir Rettung erleben können. Wir glauben, wenn wir sagen, wir freuen uns im Herrn, dann glauben wir an einen Herrn, der selber den Verlust von Freude in Kauf genommen hat, damit wir ewige, vollkommene Freude erleben dürfen. Im Himmel hatte Jesus keine Angst. Im Himmel hat Jesus nicht getrauert. Im Himmel war Jesus, doch wütend war auch, aber im Himmel war Jesus nicht sorgenvoll. Er hat den Verlust dieser Herrlichkeiten auf sich genommen, um uns zu sich in die Ewigkeit zu führen, an den Ort der vollkommenen Freude. Und dieses Evangelium, was der erste Inhalt der Freude ist, ist nicht nur ein Evangelium, das uns vergibt, sondern daran hängt auch die Kraft, dass wir anhand von diesem Evangelium verändert werden. Schau zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 11. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Diese Gerechtigkeit aus Glauben hat eine Frucht, es äußert sich im Leben. Durch wen wird sie bewirkt? Es heißt durch Jesus Christus. Jesus Christus kümmert sich darum, weil er uns heiligt, uns prägt und verändert, dass dieser Glaube, der uns zur Gerechtigkeit wird, Frucht der Gerechtigkeit bewirkt. Das ist Evangelium. Es heißt später zum Beispiel, dass wir Gott durch den Geist dienen und nicht im Vertrauen auf unser eigenes Fleisch. Also der erste Punkt als Inhalt der Freude ist das Evangelium, die Gewissheit der Vergebung und Liebe und die Veränderung durch Gott. Die zweite Linie, die ich einfach so als Ermutigung, diesen Brief zu Hause selber zu studieren und wahrzunehmen, all diese Sachen, die ich beschrieben habe, erwähnen möchte. Der zweite Punkt, der sich durch den kompletten Brief von Anfang bis Ende zieht, ist Gottes Souveränität. Es ist die Sicherheit durch einen schützenden und liebenden Herrn, der uns mit seinem Frieden versorgt. Angefangen von Gottes Souveränität, was den Glauben angeht. Ich habe es vorgelesen. Er hat das gute Werk in uns angefangen. Das ist Souveränität. Er hat die Autorität und die Macht und die Entscheidungsbefugnis zu sagen, in diesem Herzen mache ich etwas. Wenn dieser Mensch das Evangelium hört, wird darin etwas passieren. Das ist Souveränität. Es heißt genauso in Kapitel 1, Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Zwei Geschenke, die Gott erteilt, wo er die Macht hat, es auszuteilen oder nicht auszuteilen. Erstens, Glaube empfangen wir aus der Hand Gottes. Zweitens, Leid für Christus empfangen wir nicht, und das ist gut, aus der Hand, in erster Linie aus der Hand des Teufels, in erster Linie aufgrund einer verfluchten Schöpfung. Wir empfangen Leid für Christus in erster Linie genauso von Gott, der Souveränität, seine Kontrolle darüber hat. Kapitel 2, Vers 13 heißt, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Es beschreibt immer wieder in diesem Brief die Macht, die Gott hat, sowohl im geistlichen Bereich, was den Glauben angeht, das Heil angeht, aber genauso auch seine Macht, was den irdischen Bereich, die Herrschaft über diese Schöpfung, diesen Kosmos angeht. Es heißt in Kapitel 3, Vers 21 folgendes. In der zweiten Hälfte des Verses, er sagt, dass Jesus unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und wie und warum? Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also wie wird dieser Herr beschrieben, an den wir glauben? Er sagt, er hat die Kraft, er hat die Macht, alle Dinge sich zu unterwerfen. Das heißt, seinen Zielen, seinen Plänen. Er hat die Macht darüber. Und weil dieser Herr diese Macht hat, heißt es dann in Kapitel 4, Vers 19, mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In Jesus haben wir Zugang zu einem Gott, der nach seinem Reichtum in Herrlichkeit uns alles Nötige geben wird. Er hat die Macht, die Kontrolle und den Willen in Jesus dazu, uns auf diese Weise zu lieben. Also die zweite Wahrheit, die der Heilige Geist gebraucht, um in uns Freude auszulösen, ist Gottes Souveränität. Der dritte Punkt zu diesen Inhalten der Freude ist folgender. Es ist die ewige Hoffnung, die wir in Christus haben. Es ist eine Zukunft bei ihm zu haben, in seiner herrlichen Gegenwart, mit niemals endender Freude. Schaut mir in Kapitel 1 in Vers 23. Ich werde von beidem bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Welche Perspektive hat Gott Paulus auf den Tod geschenkt? Er sagt, erstens, wenn ich abscheide, bin ich wo? Nicht im Niemandsland, sondern bei Christus, direkt bei ihm. Wie der Schächer am Kreuz, wo Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, heute noch, in dem Moment, in dem du stirbst. Und wie beschreibt Paulus diesen Ort? Denn es ist weit besser, wir können auch sagen, um vieles mehr besser. Gott schenkt uns in Christus die Hoffnung auf einen Ort, der um vieles besser ist als alles, was wir hier erleben können. Als alles. Denk an was auch immer Menschen haben, wo du von außen beobachtest und denkst, boah, muss der ein tolles Leben haben, Junge, Junge. Also was der machen kann, was der besitzt, was der ausleben kann, wow. Bei Christus zu sein, ist weit besser. Es übertrifft alles, weil Jesus das Herrlichste und Kostbarste im Universum ist. Und auch diese Wahrheit, diese ewige Hoffnung zieht sich durch den Brief, dass Paulus in Kapitel 3 von der Auferstehung spricht oder in Kapitel, auch dann eben Kapitel 3, Vers 20 von unserem Bürgerrecht im Himmel, wo wir von wo wir Jesus erwarten, der unseren Leib umgestalten wird. Das heißt, diese ewige Hoffnung ist auch an eine neue Schöpfung geknüpft, einen neuen Leib der Herrlichkeit zu empfangen. Zusammenfassend, warum diese Wahrheiten? Das ist das Mittel, das der Heilige Geist gebraucht. Wir erinnern uns, wer Gott ist, was er getan hat und versprochen hat zu tun. Und wir vertrauen darauf und dadurch löst der Heilige Geist das aus, wozu Gott sein Wort in dem Moment senden wird. Was ist das Ziel von all diesem? Warum Freude im Herrn? Weil Freude im Herrn Anbetung ist. Es geht nicht darum, dass wir als Menschen jetzt vor allem Zufriedenheit erleben. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir Glück erleben, dass wir Freude erleben. Das ist nicht das höchste Ziel. Es geht darum, dass wir Gott anbeten, indem wir uns am meisten in ihm freuen. Das ist das Ziel. Ein Prediger hat folgendes Beispiel gebracht. Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Er hat gesagt, wenn er zu seiner Frau geht, ihr einen Blumenstrauß überreicht und sagt, ihr sagt, es wäre für mich die größte Freude, diesen Tag mit dir zu verbringen. Sagt er in diesem Moment etwas Egoistisches oder macht er in diesem Moment die Kostbarkeit seiner Frau für ihn deutlich? Er sagt, wenn ich mir diesen Tag vorstelle, das Schönste, was heute passieren kann, ist, wenn ich diesen Tag mit dir verbringe. Er erlebt Freude. Er erlebt das Schönste für ihn. Was ist aber die Quelle der Freude, was Ehre bekommt? Seine Frau. Weil er sagt, du bist die Person. Und genau das Gleiche ist es mit Jesus. Sagen, Jesus, du bist mein Leben. Du bist das Kostbarste, was ich habe. Es wäre für mich das Schönste, wenn ich meine vollkommene Freude in dir in dieser Welt finde. Dann ist das Anbetung. Ich sage, Gott, ich suche es nicht woanders. Ich suche es nicht in Sünde, ich suche es nicht in Mammon, ich suche es nicht in Ansehen, Status, ich suche es in dir. Und darin beten wir Gott an. Dieser John Piper hat diesen Satz geprägt, Gott wird am meisten in uns verherrlicht, wenn wir unsere größte Zufriedenheit in ihm finden. Und das ist eben dieses Ziel. Und auch genauso zieht sich durch den Philipperbrief. Wir haben es vorhin gelesen, in Kapitel 4, Vers 19, Gott wird uns alles Nötige geben. Und was steht direkt danach? Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Fazit. Gott gibt alles, was wir brauchen, in Christus, frei aus Gnade. Warum? Dadurch wird ihm die Ehre in Ewigkeit zuteil. Das war die thematische Zusammenfassung vom Philipperbrief. Und ich wünsche euch von Herzen, dass eben, wir gehen diesen Brief in unserer Jugend durch und der ist mir so, wie eigentlich jedes Buch in der Bibel, einfach zu einem Schatz geworden, weil ich das wahrnehmen darf und ich merke, ich schaue in diesen Brief rein und es macht etwas mit mir. Das gibt mir Kraft für meinen Alltag, Gott zu ehren und ich wünsche das eben auch genauso euch, dass ihr in dieser Gewissheit, in der Sicherheit, in der Hoffnung, die wir in Jesus haben, diese Freude im Herrn erlebt. Und ich will, das war tatsächlich der Schlusssatz, aber ich will noch kurz etwas zeigen, ein Buch erwähnen. Das ist von John Piper, das heißt, wenn die Freude nicht mehr da ist. Vielleicht kennen manche von euch, von ihm dieses Buch Sehnsucht nach Gott. Das ist eigentlich quasi das Werk, mit dem er quasi internationale Bekanntheit bekommen hat, wo er diese Freude in Jesus beschreibt. Und das ist quasi sein Pendant dazu. Es heißt nämlich im Englischen, wenn ich mich nicht nach Gott sehne. Und hier eben, wenn die Freude nicht mehr da ist. Und er beschreibt eben darin genau diesen Kampf. Er beschreibt darin, wozu wir in Christus aufgefordert sind, was wir in Christus haben und wie wir jetzt in unserem Alltag als Christen eben in dieser Zerrissenheit stehen, das jetzt zu erleben, wahrzunehmen und auszuleben. Und er beschreibt die Rolle vom Gebet, er beschreibt die Rolle von der Schrift, er beschreibt die Rolle des Heiligen Geistes, nicht nur vom Philipperbrief, sondern allgemein aufgrund der Schrift. Und ja, macht darin das Evangelium und Jesus groß, der uns beschenkt und verändert. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn die Freude nicht mehr da ist für euch oder vielleicht, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, ich glaube, der geht gerade durch eine Durststrecke im Glauben, könnt ihr quasi indirekt dieses Buch schenken. Dann liest er, wenn die Freude nicht mehr da ist. Okay, dann weiß er schon mal, was, wie er von außen wahrgenommen wird. Genau. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und noch einmal zum Abschluss zu beten. Ihr dürft auch gerne beten.
Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass die Freude in dir unsere Stärke ist. Ich danke dir, dass wir in allen unseren Lebensfragen zu dir kommen dürfen. Du bist da und du gibst immer wieder aufs Neue, hilfst uns auf und grüßtest, stärkst und segnest. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch, dass wir dieses Projekt haben, dich anzubieten, dich zu loben.
Jesus, ich danke dir auch, dass du unser größter Schatz bist, der sich offenbart hat und dass wir dich kennenlernen dürfen. Und danke, dass in dir wahre Freude zu finden ist und dass wir nicht auf dieser Welt suchen müssen, sondern bei dir diesen Zufluchtsort haben, wo wir immer wieder uns neu darauf besinnen dürfen, wie wertvoll es ist, dich zu kennen und was du uns geschenkt hast, Herr. Und ich möchte bitten für unsere Gemeinde, für mich, dass diese Freude uns zur Stärke, zur Kraft wird, dich zu ehren, einander und einander zu dienen, Herr, und dass dieser Blick im Glauben auf dich nicht getrübt wird, sondern dass wir darin immer mehr gefördert werden und darin gestärkt werden und dass dadurch diese Freude entspringt, die du versprichst. Und ich möchte dich auch bitten für all die Christen, die zuhören, die das anhören werden, die selber von sich gerade behaupten müssen, dass sie das überhaupt nicht erleben, Herr. Bitte hilf ihnen zu filtern, wo ein geistliches Problem liegt und wo es ein irdischer Kampf ist in diesem gefallenen Welt, in diesem gefallenen Körper, und schenk ihnen eine Zufriedenheit selbst dann, wenn Dinge in einem selber oder drumherum zu zerbrechen, Jesus. Da brauchen wir deine übernatürliche Kraft durch den Heiligen Geist, und bitte tröste durch dein Wort, Herr. Amen.